Deutschlandfunk Sportgespräch.
Herzlich willkommen zum Deutschlandfunk Sportgespräch mit Jessica Sturmberg aus der Schweiz von der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Das Finale zwischen England und Spanien ist im Elfmeterschießen zu Ende gegangen. 3:1 haben die Engländerinnen dieses gewonnen. Erneut gab es wieder einige verschossene Elfmeter, 5 an der Zahl, besonders bemerkenswert dabei. Es war ausgerechnet die Weltfußballerin und Spielerin des Turniers Aitana Bonmatí, der im entscheidenden Moment die Nerven versagten und die ihren Elfmeter haltbar in die Arme von Englands Torhüterin Hannah Hempton schoss. So ist Englands Torhüterin auch die Heldin dieses Finales. Und das war der Moment, als die letzte Torschützin der Engländerin Chloe Kelly antrat, wieder mit ihrem charakteristischen Hüpfer vor dem Schuss, und der saß im Tor der Spanierinnen, und damit waren die vielen englischen Fans im ausverkauften St. Jakob Park aus dem Häuschen. Die Engländerinnen, die in diesem Turnier dreimal fast draußen waren, jeweils in den Schlussphasen zurückkamen, haben erneut ihre Comeback-Qualitäten bewiesen. Die Spanierinnen haben die erste Hälfte in diesem Finale zwar klar dominiert mit ihrem Ballbesitzfußball, dann aber in der zweiten Hälfte ist es den Engländerinnen immer mehr gelungen, das Spiel der Spanierinnen zu unterbinden. So haben die Lionesses, die Löwinnen, wie sie in England genannt werden, die spanischen Weltmeisterinnen in einem packenden EM-Finale entzaubert und ihren Titel auf dramatische Weise verteidigt. Für Englands niederländische Trainerin Sarina Wiegmann war es in ihrem 5. Finale bei einer Welt- oder Europameisterschaft bereits der 3. EM-Triumph in Serie. Bei der Siegerehrung war Prinz William auf dem Podium und gratulierte den Spielerinnen, insbesondere natürlich dem englischen Team, das damit nicht nur den Titel verteidigt hat, sondern dem auch die Revanche gelungen ist nach dem verlorenen WM-Finale vor 2 Jahren in Australien und Neuseeland. Damit geht ein denkwürdiges Turnier zu Ende, in dem es im Viertelfinale 2-mal ins Elfmeterschießen ging, im Halbfinale beide Male in die Verlängerung und nun im Finale wieder die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Aus deutscher Sicht wird der Kampfgeist im Viertelfinale dem Unterzahlspiel über mehr als 117 Minuten in Erinnerung bleiben und dem anschließenden Elfmeterschießen mit der überragenden Torhüterin Ann-Kathrin Berger. Ebenso bleibt in Erinnerung der Grund für die rote Karte in der 13. Minute, das Ziehen von Katrin Hendrich am Zopf ihrer Gegnerin Griet Mbok-Bati. Vermutlich ein Blackout der erfahrenen Verteidigerin. So geht nach fast 4 Wochen ein Turnier zu Ende, dessen Bedeutung wir ausführlich und vor dem Finale besprochen haben. Wollen wir das ganze Turnier einmal analysieren? Das machen wir mit Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
Hallo.
Und Gunnar Meggers vom Sportfachmagazin Kicker.
Hallo.
Wir haben jetzt fast 4 Wochen Turnier hinter uns mit vielen Spielen, die auf jeden Fall nicht langweilig waren. Wir haben ein Gastgeberland gehabt, das sich mit dem Erreichen der K.O.-Phase des eigenen Teams ja fast in so etwas wie einen Rausch gespielt hat. Die Begeisterung im Land war spürbar groß, aber auch generell waren die Stadien voll. 29 von 31 Partien waren ausverkauft. Es gab viel Stimmung und gute Atmosphäre in den Stadien. Und fußballerisch haben sich auch einige Entwicklungen, Weiterentwicklungen gezeigt im internationalen Fußball der Frauen. Wollen wir doch als erstes mal auf das deutsche Team schauen. Das Aus kam in der Verlängerung im Halbfinale gegen Weltmeister Spanien. Die Situation, vielleicht ist sie vielen noch vor Augen, Sidney Lohmann klärt den Ball in der Abwehr nicht gut. Es kommt zum Ballverlust und dann eröffnet sich die Chance für Weltklasse-Spielerin Bonmatí, die dann in die kurze Ecke den Ball so präzise platziert. Da hatte an der Stelle Ann-Kathrin Berger, die insgesamt ein sehr herausragendes Turnier gespielt hat, die Ecke zumachen müssen, aber dann war der Ball eben drin. Anna Dreher, spiegelt diese Platzierung es unter die letzten 4 besten Teams in Europa geschafft zu haben, aber dann doch nicht ins Finale. Den Leistungsstand der deutschen Mannschaft wieder?
Ich glaube, wenn man die gesamte Leistung, die gesamten Auftritte des deutschen Teams betrachtet, dann war das Halbfinale am Ende wahrscheinlich schlichtweg das Maximum, was drin war, vor allem gegen Spanierinnen, die fußballerisch einfach auf so einem anderen Niveau auch überhaupt nicht nur in Europa, sondern auch global betrachtet gerade unterwegs sind. Und das hat man genau in diesem einen Moment, als Bonmatí dieses Tor in der 113. Minute macht, gesehen. Ihre technische Klasse, diese Raffinesse auch, den Ball genau da durchzubringen. Sie hat ja dann im Nachhinein auch erzählt, dass die Spanierin genau das als Schwäche von Ann-Kathrin Berger ausgemacht hatten. Also, dass sie eben diese kurze Ecke manchmal offen lässt, und Ann-Kathrin Berger wirkte in der Mixzone fast schon überrascht, dass sie diese Schwäche hat, weil sie sich nicht erinnern konnte, wie viele oder ob sie da jetzt Großtore durchgelassen hat. Aber dem vorher ging ja eine Fehlerkette, und das zeigt einfach beispielhaft, dass in diesen entscheidenden Momenten die Spanierinnen das eiskalt ausgenutzt haben, was die Deutschen vorhin, die ja auch zu Chancen gekommen sind, nicht geschafft haben. Und ich finde aber, dass man schon anerkennen muss, dass trotz all dieser Rückschläge, die Deutschen hatten, das Turnier fing ja an mit der Verletzung von Julia Gwin, Kapitänin, rechte Außenverteidigerin, direkt in der ersten Halbzeit des ersten Spiels. Es ging weiter, rote Karte gegen Carlotta Wamser, rote Karte gegen Katrin Hendrich, Sjoke Nüsken gelb gesperrt, Sarai Linder verletzt, Sophia Kleinherne hat sich im Halbfinale dann auch noch verletzt. Also es war ja ein Turnier geprägt von Rückschlägen, geprägt von Improvisation. Es gab kein einziges Spiel, in dem Christian Wück mit derselben Startelf beginnen konnte. Also da waren einfach sehr viele Hürden, sehr viel Improvisation mit drin. Und wenn man dann vor allem das Viertelfinale rausnimmt, nach eben einer Gruppenphase, wo sich die Deutschen schwer getan haben, wo dieser offensive Spielansatz von Christian Wück nicht so ganz gefruchtet hat, wo es Phasen gab, wo der Fußball sehr gut war, aber eben auch Phasen, wo es sehr holprig lief, dann diese Willensleistung im Viertelfinale nach dieser frühen roten Karte gegen Katrin Henrich, das war schon beeindruckend, weil man da gesehen hat, was in diesem Team drinsteckt. Dieses Potenzial, dieser Zusammenhalt, den die Deutschen sehr oft selber behauptet haben, aber den man dann im Viertelfinale so wirklich auch gesehen hat. Und ich glaube, auch wenn es jetzt im Halbfinale nicht gereicht hat und wenn man im Halbfinale gesehen hat, dass fußballerisch einfach noch Luft nach oben ist. Der Bundestrainer hat selber gesagt, sie müssen sich in der Technik verbessern, sie müssen besser im Ballbesitz werden. Glaube ich, dass diese ihre Willensleistung im Viertelfinale, so lange in Unterzahl, dass das einfach dem Selbstvertrauen dieser Mannschaft so viel gegeben hat, dass im Idealfall sie davon noch über die EM hinaus noch sehr lange zehren werden.
Gunnar Meggers, Christian Wück hat zunächst ja eigentlich sehr offensiv begonnen in dem Turnier, wie Anna-Drea es gerade schon beschrieben hat, und ist dann immer defensiver geworden. Und letztendlich war ja dieses Halbfinale gegen Spanien eine hauptsächlich defensiv ausgerichtete Taktik. Musste er durch die gerade genannten Verletzungen und Ausfälle und Sperren einfach so agieren, obwohl er es sich eigentlich ganz anders vorgenommen hatte?
Ich glaube schon, dass er das musste. Er hat sich irgendwann auch einfach, glaube ich, in der Verpflichtung gesehen, dass sie nicht mehr so offensiv agieren können, weil halt er immer wieder umstellen musste, immer wieder die Spielerinnen sich auf Neues einstellen mussten, auf neue Nebenspielerinnen. Das war schon total schwierig. Und insofern hat er, glaube ich, der Mannschaft einfach durch die etwas defensivere Ausrichtung mehr Sicherheit geben wollen. Und das ist ja auch gegen Frankreich sehr gut aufgegangen, vor allem nach der roten Karte haben sie es ja super gemacht. Gegen Spanien auch lange super gemacht. Also ich glaube, das war schon der richtige Schritt, das genau das so zu machen. Also damit hat er der Mannschaft schon sehr geholfen.
War das jetzt eine Turniertaktik der Situation geschuldet und ist eigentlich gar nicht Wücks Fußball, den er gerne spielen möchte?
Er möchte schon offensiver spielen, also das will er auf jeden Fall, und das wird er in Zukunft auch so machen. Jetzt hat er 2 Jahre Zeit und die Mannschaft kann sich dann festigen. Klar, die Nations League ist auch immer ein Wettbewerb, aber natürlich nicht so wichtig wie Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Er wird die Zeit jetzt nutzen, um genau seinen offensiven Stil dann zu implementieren, noch mehr zu implementieren in der Mannschaft, und das wird schon so kommen. Ich glaube, dass das zukünftig ein attraktiverer Fußball auch noch werden kann.
Wir haben uns ja vor dem Turnier gefragt, wo steht eigentlich die deutsche Mannschaft? Mhm. Und jetzt stehen im Finale England und Spanien. Jetzt hat England gewonnen. Das sind aber genau die beiden Mannschaften, wo momentan in den Ligen jeweils das meiste Geld investiert wird. Ist das auch Ausdruck dessen, was wir jetzt auf dem Platz erleben. Da sind ja auch die meisten Spielerinnen, die dann jeweils in den Ligen auch spielen. Es sind ja wenige, die in einer anderen Liga unterwegs sind.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, dass die Engländerinnen jetzt gar nicht unbedingt verdient ins Finale gekommen sind. Ich finde, das muss man einfach sagen. Die haben sich durchgemogelt, würde ich mal sagen, ohne das jetzt böse zu meinen. Haben viele Tore immer so in den letzten Minuten geschossen, hatten auch ein bisschen Glück, wie gegen Italien. Der Elfmeter, den sie da noch bekommen haben, der war ja nun höchst umstritten. Also ich finde England jetzt gar nicht überragend. Ich finde, sie spielen jetzt keinen überragenden Fußball. Ich hätte sie auch gar nicht im Finale gesehen, ehrlich gesagt. Also die haben ja gleich das erste Spiel gegen Frankreich verloren, auch verdient verloren und haben jetzt nicht so gespielt, dass man denkt, die müssten jetzt unbedingt ins Endspiel kommen. Bei Spanien vermutet, hätte ich durch andere gesehen.
Haben wir jetzt hier bei diesem Turnier eine qualitative Weiterentwicklung des Fußballs der Frauen gesehen?
Ich finde schon, dass wir die gesehen haben. Ich finde, die meisten Spiele waren gut, hatten ein gutes Niveau. Klar gibt es auch immer Ausreißer nach unten, aber es gab auch viele tolle Spiele. Insgesamt finde ich, war das Niveau wirklich gut. Wenig Enttäuschung, also Island fällt mir jetzt ein oder Norwegen, von denen ich mehr erwartet hätte. Aber es gab auch wirklich tolle Spiele und Spiele, die einfach Spaß gemacht hatten. Italien hat auch Spaß gemacht, die waren kurz vorm Finale, hat nicht ganz geklappt. Also ich finde, insgesamt hat das schon wirklich ein gutes Niveau gehabt, dieses Turnier.
Wir haben jetzt in der Schweiz ein Turnier erlebt, was ich beschreiben würde, als es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Menschen sind gekommen in die Stadien, es gab Fanfeste, es gab sowohl was die Zuschauerentwicklung betrifft, ein Wachstum, aber auch was das drumherum angeht. Also wie würden Sie dieses Turnier beschreiben? War das ein Erfolg, ein Schweizer Erfolg? Vielleicht ein Schweizer Sommermärchen sogar?
Ja, wenn man das so nennen möchte, kann man das, glaube ich, schon tun. Wir hatten hier eine sehr angenehme Zeit, um es mal so salopp zu formulieren. Also es war kein zu groß, aber auch kein zu klein. Also es war irgendwie so, hatte ich den Eindruck, es ist genau das Turnier, was zur Schweiz als Ausrichter gepasst hat. Es war ein sehr sympathisches Turnier. Es war bis auf den Rassismusvorfall gegen Jessica Carter aus dem englischen Team eigentlich ein angenehm unpolitisches Turnier. Also im besten Sinne stand einfach der Sport, standen einfach die Sportlerinnen im Fokus. Und dieses Spiel an sich, die Freude an diesem Spiel, die Entwicklung, die der Fußball der Frauen genommen hat in den vergangenen Jahren und diese Begeisterung der Schweizerinnen und Schweizer auch für den Fußball, also hier Gastgeber sein zu können, das haben wir, würde ich sagen, als Berichtende auch zu jeder Zeit gemerkt. Also das war jetzt nicht so aufgedreht, aber es war auch nicht langweilig. Es war irgendwie so genau die richtige Mischung. Die Wege waren total kurz. Das ist natürlich geografisch bedingt. Da kann jetzt der Gastgeber nicht per se was dafür, aber das hat dieses Turnier schon sehr angenehm gemacht. Und ein bisschen ist jetzt auch schade, dass es schon vorbei ist.
Gunnar Meggers, war die Schweiz genau der richtige Ort zum richtigen Zeitpunkt, um dieses Turnier auszutragen, was zum Entwicklungsstand des Fußballs der Frauen eben richtig gepasst hat?
Ich finde schon, also es war schon das richtige Land, um das auszurichten. Ob das in Zukunft so auch so sein wird, weiß ich nicht. Wir hoffen ja immer, dass es alles wieder größer wird und ob dann die Schweiz noch passen würde. Dieses kleine Land weiß ich nicht, aber aktuell finde ich, hat es gut gepasst. Die Stadien waren voll, es war eine gute Stimmung, es hat echt Spaß gemacht und ich glaube auch die Spielerinnen, also alle Spielerinnen, die da waren, denen hat es auch Spaß gemacht. Und insofern war es aus meiner Sicht genau das Richtige, das Turnier hier auszutragen.
Und die Schweizer Organisatoren haben es geschafft, das Turnier auch in seiner Art weiterzuentwickeln, mit den Fanfesten beispielsweise.
Mhm. Ja, richtig, diese Fanfeste und das meist gute Wetter war natürlich auch ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass das alles sehr gelungen war. Es war alles unaufgeregt, wie DFB-Präsident Bert Neuendorf gesagt hat. So war es eigentlich auch. Aber es hat sich immer, ich finde, die Stimmung hat sich so von Woche zu Woche entwickelt. Und was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass die Schweizer Mannschaft auch erstmals ins EM-Viertelfinale eingezogen ist, war natürlich auch ein großer Erfolg. Und nee, es war schon eine rundum gelungene Sache.
Was sollte der DFB mitnehmen aus diesem Turnier für die Bewerbung um die Europameisterschaft 2029?
Also der Anspruch wird sicherlich sein, in einem Land, was über noch größere Stadien verfügt und ich glaube, so viel kann man sagen, auch eine tiefer verankerte Fußballkultur, größere Fußballbegeisterung vielleicht auch, dass diese Zuschauerzahl jetzt auf jeden Fall, was das öffentliche Interesse angeht, den Maßstab gesetzt hat, den der DFB erklärtermaßen auch neu setzen will, also diese Zuschauerzahl im Idealfall toppen. Und dann natürlich dieses sympathischer Gastgeber sein. Der DFB hat natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung mit Heimturnieren. Und ich glaube, wenn es dann darum geht, den Fußball der Frauen durch eine mögliche Ausrichtung der EM 2029 nochmal weiter zu pushen, dann ist es zum einen über die größere Öffentlichkeit, vielleicht auch durch noch mehr Professionalität, wobei ich das jetzt nicht als Kritik an der EM hier in der Schweiz verstanden haben möchte, weil das war schon alles sehr professionell und lief auch alles sehr reibungslos ab. Aber ja, das sind wahrscheinlich so die Eckpunkte, die sich der DFB angucken wird. Dann, das sind vielleicht eher so Randnotizen, aber die merkt man sich natürlich auch und die kommen natürlich auch beim Publikum gut an. Wir als Journalisten zum Beispiel konnten mit unserer Akkreditierung an den Spieltagen oder um die Spiele herum kostenlos mit der Bahn fahren. Die Fans auch, also wer ein Ticket hatte, konnte sich einfach reinsetzen und von A nach B fahren und das auch noch pünktlich. Also das sind so Kleinigkeiten, aber diese infrastrukturellen Punkte tragen ja dann am Ende auch zur Zufriedenheit bei derjenigen, die hier arbeiten, derjenigen, die hier die Spiele sich angucken. Und insofern sind es am Ende auch solche Dinge. Also nicht nur die Begeisterung, nicht nur die Größe des Turniers, sondern auch, dass einfach alles reibungslos läuft.
Gunnar Meggers, wir haben auf der einen Seite jetzt ein Ausrichterland gehabt, was vorher ein Frauenfußballentwicklungsland gewesen ist und da jetzt wirklich was draus gemacht hat. Im Vorfeld gab es ja sogar die Kritik, das sei ein Rückschritt, die EM an die Schweiz zu vergeben. Jetzt kann eigentlich keiner mehr sagen, das war ein Fehler. Was heißt das aber für die nächste Bewerberrunde? Wenn wir uns jetzt mal das Bewerberumfeld anschauen mit Polen, Schweden, Dänemark gemeinsam, Italien und Portugal und eben die deutsche Bewerbung. Mit Polen hätten wir wieder so eine Art Frauenfußballentwicklungsland. Jetzt könnte die UEFA-Exekutive dieses Vorbild Schweiz nehmen und sehen, in Polen können wir möglicherweise Ähnliches erreichen als ein Land, was sich dann eben auch durch so ein Turnier entwickeln kann.
Ja, das kann natürlich auch immer eine Rolle spielen, sowas, dass sie sagen, in Polen gibt es viel Potenzial. Andererseits finde ich halt immer, dass Deutschland halt auch die größeren Stadien zu bieten hat, sicherlich auch ein guter Gastgeber ist, was man in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen hat. Und was man vielleicht im Hinterkopf noch haben muss, das passt jetzt vielleicht nicht gerade so in die gute Stimmung rein, aber man weiß natürlich auch nicht, wie die Entwicklung verläuft, weil Polen ist Nachbarland der Ukraine. Und ich weiß nicht, wie es da in 4 Jahren dann aussieht. Das muss man vielleicht im Hinterkopf haben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt für die Leute, die das entscheiden, eine Rolle spielt. Aber das waren zumindest meine Gedanken mal dazu.
Andrea, die UEFA hat vorab in Person der Direktorin für den Frauenfußball, Nadine Kessler, eine ehemalige deutsche Nationalspielerin, gesagt, man geht ganz bewusst auch in das Minus bei diesem Turnier, in dem höhere Prämien ausgeschüttet werden, um den Fußball der Frauen weiterzuentwickeln, gleichzeitig, obwohl es höhere Einnahmen auch gibt. Ist das die richtige Strategie von der UEFA?
Es zeigt zumindest, welchen Stellenwert der Fußball der Frauen jetzt im Europäischen Fußballverband genießt und dass es eine ganz bewusste Herangehensweise einfach ist zu sagen, wir wollen es jetzt pushen und wir sind auch bereit, dafür Kosten in Kauf zu nehmen, die ja jetzt auch nicht gerade gering sind. Ich glaube, es ist schwer abzusehen, wann da mal die Null steht. Aber im Sinne dieser Begeisterung, die jetzt gerade auch oder die sich ja die vergangenen Jahre schon aufgebaut hat und da auch einfach vielleicht auch eine Art politisches Zeichen zu setzen, zu sagen, hey, wir möchten gerne, dass der Fußball der Frauen näher an dieses professionelle Niveau kommt und da gehört halt nun mal das Geld auch dazu. Und dass davon die einzelnen Nationen auch profitieren, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Das kann man, finde ich, schon so machen. Die Frage ist halt, wie lange sie es so machen werden, weil die UEFA ja am Ende ja auch ein bisschen was sehen möchte. Und ich glaube, dass angesichts der Geschichte des Fußballs der Frauen wird einfach noch ein bisschen dauern. Und die Geduld, ob sie die haben oder nicht, kann ich jetzt schwer einschätzen.
Beim letzten Turnier vor 3 Jahren gab es den ganz großen Push für die Liga auch. Also das hat ja dieser Vizetitel damals in England hat doch einiges ausgelöst. Jetzt ist die deutsche Mannschaft im Halbfinale ausgeschieden, hat aber trotzdem mit dieser kämpferischen Leistung im Viertelfinale ja auch wieder Spuren gesetzt. Was sehen Sie als möglichen Push jetzt oder als möglichen Impuls jetzt für die Bundesliga, die ja ab der kommenden Saison auch aufgestockt wird und jetzt mit 14 Mannschaften statt wie bisher 12 Mannschaften antritt.
Also ich glaube, dass es wieder einen Push geben wird. Das, glaube ich, ist auch drin. Es gibt jetzt wieder Vereine wie zum Beispiel Leipzig, die gegen Bayern jetzt ins Zentralstadion gehen. Das ist ja auch immer so ein Schritt, zu sagen, wir gehen in die großen Stadien, machen es nicht in unserem kleinen Zuhause, sondern gehen ins große Zentralstadion, wie jetzt zum Beispiel Leipzig oder die Bayern gegen Leverkusen, das Ligaeröffnungsspiel in der Allianz Arena. Das sind schon wichtige Schritte und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft mit ihrem Auftreten auch wieder die Leute begeistert hat. Wenn man überlegt, im Halbfinale haben 14 Millionen Leute zugeguckt, auch wenn sie verloren haben, aber die deutsche Mannschaft hat wieder Sympathiepunkte gesammelt. Das war es ja letztes Mal auch. Wir haben ja letztes Mal auch nicht den Titel gewonnen, sondern sind Zweiter geworden und trotzdem hat es diesen Riesenpush gegeben und jetzt sind wir, ich sag mal, Dritter oder Vierter. Warum soll das nicht nochmal den Frauenfußball weiter in den Fokus rücken? Und ich denke, die Zuschauerzahlen werden hochgehen in der Liga. Ich hoffe, dass die Aufstockung da auch zu beitragen kann, weil zum Beispiel Vereine wie Union Berlin jetzt in der ersten Liga sind, die wirklich auch viel, viel Geld investieren in Frauenfußball und das wirklich ernst meinen. Und ich glaube, wir werden bessere TV-Quoten haben. Ich glaube, wir werden auch mehr Zuschauer in die Stadien kriegen. Auch aufgrund dieser EM, weil halt diese Mannschaft mit der Art, wie sie aufgetreten ist, einfach wieder Pluspunkte gesammelt hat. Und das war ja auch 2022 in England das Entscheidende, dieses Auftreten. Diese Sympathiepunkte, dieses Merken, dass diese Mannschaft einfach alles raushaut und sich bis zum letzten verausgabt und oft einfach sympathisch ist. Und deswegen glaube ich, es wird einen Push geben.
Anna-Andrea, da hätte ich auch gerne mal Ihre Einschätzung zu. Welchen Impuls kann dieses Turnier, so wie es stattgefunden hat, wie wir es auch gerade beschrieben haben, aber auch die Leistung der deutschen Mannschaft bis ins Halbfinale, welchen Impuls kann da in die Liga übertragen werden? Bisher war es in der Vergangenheit ja immer so, es wurden mehr Investitionen getätigt. Es gibt auch höhere Einnahmen, aber die Investitionen sind immer doch noch immer stärker gestiegen als die Einnahmen bei den Clubs. Die Frage ist ja, wie lange wollen diese Clubs das Ganze noch als Investment sehen und wann wird das so ein Break-Even erreichen? Kann dieses Turnier etwas dazu beitragen, dass das schneller in die schwarzen Zahlen kommt?
Das finde ich ganz schwierig zu prognostizieren, aber ich glaube, es wird einen Effekt insofern geben, als dass jetzt diese Begeisterung, wenn wir jetzt einfach mal die, nehmen wir einfach mal die TV-Quoten als Maßstab, da hatte das Halbfinale jetzt über 14 Millionen. Das war ein Marktanteil, wenn ich es richtig gesehen habe, von 57%. Das heißt ja, dass dieses Interesse da ist. Es war in den vergangenen Jahren immer so, dass das Interesse aber halt beim Nationalteam besonders groß ist und sich dann nicht eins zu eins überträgt auf die Liga oder die Clubwettbewerbe im Allgemeinen. Insofern wäre ich da ein bisschen vorsichtig, inwieweit es überschnappt, aber allein dadurch, dass man jetzt nochmal sicherlich andere Leute erreicht hat oder die Leute, die ohnehin schon sich gerne Spiele dieses Teams angeguckt haben oder überhaupt im Fußball der Frauen diese Begeisterung verstärkt haben, dass da sicherlich die Lust auch nach wie vor vorhanden ist oder neu geweckt wurde, sich auch die Bundesliga mal anzugucken oder zu einem Pokalspiel zu gehen. Und wenn da die Clubs die Grundlage schaffen, dass auch potenziell mehr Zuschauer kommen können über eben Maßnahmen wie Highlightspiele, dann kurbelt man ja zumindest oder dann schafft man ja zumindest die Grundlage, um Wachstum anzukurbeln. Und insofern, glaube ich, würde ich das jetzt auch nicht unterschätzen, auch wenn es schwerfällt, direkt zu sagen, die und die Folgen wird das haben. Aber es wird sicherlich einen Effekt haben, weil einfach die Aufmerksamkeit über Turniere wie die EM so getriggert wird, dass es durch die Professionalisierung, die die Liga jetzt auch ja definitiv gemacht hat oder die viele Teams auch angeregt haben, dass sich das schon mittelfristig, kurzfristig, weiß nicht, ab wann man es dann sieht, aber an den Zuschauerzahlen in der Liga sicher schon bemerken wird.
Damit die Liga auch attraktiv bleibt, ist es wiederum wichtig, dass viele Spielerinnen, die aus der Nationalmannschaft bekannt sind, auch in der Liga auftreten. Jetzt beobachten wir, dass immer mehr auch ins Ausland wechseln. Ist das eine gute Entwicklung oder ist sie für die Liga eigentlich gar nicht so günstig?
Ach, das hat es ja eigentlich immer gegeben. Also früher sind die ja auch, Sarah Debritz oder Melanie Leupertz, auch ins Ausland gegangen. Das hat der Liga jetzt nicht geschadet, weil einfach andere nachgekommen sind. Und ich finde, sind ja auch noch viele in der Liga, wenn ich jetzt an Julia Gwynn denke oder an Janina Minge oder so, da sehe ich gar kein
Clara Bühl.
Clara Bühl, ich sehe da gar kein Problem drin. Das ist im Fußball normal, dass Spieler und Spielerinnen ins Ausland gehen und manche kommen dann auch zurück, gibt's ja auch, und dann werden auch mal so wie von Bayern München so eine Pennelada und eine Eriksson verpflichtet, womit ja auch keiner vor 5 Jahren gerechnet hätte. Also das ist ein ganz normaler Prozess und das sehe ich überhaupt nicht dramatisch. Insofern, glaube ich, wird das nicht viel verändern.
Ja, der Bundestrainer Christian Wück sieht das ein bisschen anders. Der bedauert schon, dass doch jetzt inzwischen einige Spielerinnen ins Ausland gehen. Ob es eine Jule Brandt ist, die nach Olympique Lyon wechselt, oder Katrin Henrich zu den Chicago Red Stars oder Sidney Lohmann zu Manchester City. Also es sind schon Gesichter, die für die Liga und für die Attraktivität der Liga wichtig sind. Aber klar, sie entwickeln sich dann auf der anderen Seite auch weiter, bringen eine andere Spielkultur in die Nationalmannschaft, andere Erfahrungen. Auch das ist natürlich wiederum ein Plus. Ebenfalls wird die Diskussion um Transfersummen uns weiter begleiten. Jetzt gab es gerade einen neuen Rekord. Die Millionengrenze wurde zum 2. Mal überschritten bei der Kanadierin Olivia Smith, die zum FC Liverpool wechselt. Das sind Entwicklungen. Nadine Kessler, UEFA-Direktorin, sagt voraus, dass es nicht lange dauern wird, bis der Transfermarkt explodiert und man auch die erste 100-Millionen-Marke brechen wird. Aber diese Entwicklungen, die werden wir dann weiterhin beobachten. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch bei Gunnar Meggers vom Sportfachmagazin Kicker und Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Ganz herzlichen Dank. Und das war das Bilanzgespräch zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz mit England als Sieger bei diesem Turnier. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.